Einen wunderschönen guten Morgen, guten Vormittag, Mahlzeit, Nachmittag, Abend, gute Nacht. Keine Ahnung, wann ihr gerade schaut oder wo ihr gerade schaut oder euch das anhört als Podcast,
ja,
weil
gibt's ja jetzt.
Never forget, it's also a podcast. Ja. Herzlich willkommen zu Zwei Grüne mit Gong, heute Folge 5.
Ja,
ein kleines Jubiläum. Mein Name ist Ralf Schallmeiner, ich bin Gesundheitssprecher der Grünen und hier neben mir sitzt der Wunderbare.
Ja, ich bin immer noch der Markus Kotzer und ich bin nach wie vor Sozial- und Arbeitssprecher der Grünen und auch für manche andere Sachen zuständig, aber lassen wir es mal so bleiben.
Und hier bei Zwei Grüne mit Gong geht es wie immer um einen, ja, launigen Abriss über die aktuelle österreichische Politik, meistens Sozial- und Gesundheitspolitik, aber natürlich eben auch Pflegepolitik, Arbeitsmarktpolitik oder eben Menschen mit Behinderung, you name it. Halbe Stunde, wir diskutieren ein bisschen abseits dieser ganzen Logik von schnellen Videos mit einer Minute maximal
ja,
und so.
Ah, du, hi, 30 ja, Sekunden, genau. War schon. Nein, manche Themen sind halt ein bisschen komplizierter und müssen ein bisschen ausführlicher behandelt werden, das ist halt so.
Eben. Und das versuchen wir da immer in so einer halben Stunde unterzubringen. Und wie immer gibt es auch so im Mittelteil unserer wunderbaren Sendung, würde Monty Python sagen, gibt es auch noch immer ein Ding der Woche oder ein Ding der Folge, nämlich einen Pilz der Folge von Markus.
Ja, und eine Platte der Folge vom Kollegen Ralf.
Genau. Aber über was haben wir das letzte Mal gesprochen?
Ah, das letzte Mal war, glaube ich, das wesentliche Thema, bei meiner Seite zumindest, das Thema Mehrwertsteuersenkung, ja, auf Grundnahrungsmittel.
Die Gießkanne.
Ja, genau.
Die Gießkanne,
wo jetzt praktisch für mich ist Gießkanne sowieso ein Kampfbegriff, ja, also der immer sehr gerne strapaziert wird, dann, wenn es um Unterstützung für möglichst viele Leute geht, ja. Aber lassen wir es mal so stehen. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, naja, ist jetzt wirklich diese Mehrwertsteuersenkung, ist die jetzt tatsächlich der große sozialpolitische Burner, ja, wird damit jetzt das Ruder herumgerissen in Sachen Inflationsbekämpfung und wir haben da gewisse Zweifel gehabt, ja, was den Teuerungsausgleich
angeht. Kleine Zweifel, ganz kleine Zweifel waren das.
Sozusagen, wir sind ja, aber nochmal erwähnt, wir sind nicht die SPÖ, die grundsätzlich alles in Grund und Boden redet, was gemacht wird, wie sie es in Opposition immer gemacht hat und dabei in Wirklichkeit zu einem nicht unwesentlichen Teil die Rechten stark gemacht hat. Ja, weil wenn ich dauernd Töter, Mord, ja, furchtbaren Mörder schreie, ja, es gibt welche, die kennen das noch viel besser, ja, und das ist die SPÖ. Und dann unterstütze ich ihn. Aber ist wurscht. Auf jeden Fall ist so, ja, man kann jetzt natürlich schon die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken. Ja, das führt ja zu einer gewissen Senkung der Inflation. Aber nur der Punkt ist natürlich das, also der große Gamechanger ist das nicht. Und vor allem für die Haushalte, ja, bringt das jetzt nicht zu den Mördersparnissen. Jetzt gibt es diese sehr kreativen, sage ich mal, sehr engagierten Hochrechnungen, die sagen, 4-Personen-Haushalt.
200 Euro, 205 Euro, ja.
Kann uns ungefähr ersparen im Jahr.
Aber und ich glaube, das ist ja dann das Entscheidende.
Ja, der Punkt ist der, ja, ich gebe den Haushalten, den ich zuerst, den 4-Personen-Haushalten,
genau,
hunderte Euro, ja, also zwischen 700 und 1000 Euro gestrichen habe, weggenommen habe, weil ich ihnen die Familienleistungen nicht inflationsanpasse, weil ich ihnen den Klimabonus gestrichen habe, ja, denen gebe ich dann 205 Euro zurück. Ja, und das ist halt, bekannterweise bleibt da eine kleine Differenz über. Ja,
ja,
und die ist gar nicht so klein für manche.
Es hat dann schon so ein Geschmäckle. Ja? Weil wenn man sich dann hinstellt und dann von Gerechtigkeit redet und von den breiten Schultern, dann muss ich mir schon die Frage stellen, wie breit sind diese Schultern, denen ich zuerst im Endeffekt das Geld wegnehme, dann gebe ich ein bisschen was wieder rüber. Vor allem, wie wirkt das bei den Menschen?
Und vor allem, wenn man dann auch den Menschen sagt, Moment, ganz geht sich das rechnerisch aber nicht. Sagt, aber ihr seid ja abgehoben, wenn ihr das irgendwie
genau.
Und es tut total kein Abi. Wir können nur rechnen.
Genau.
Das ist einfache Mathematik. Da 200 Entlastung, da werden 1000 Euro gestrichen, bleibt eine Lücke von
800,
ne? Genau.
Wenn ich rechnen kann. Aber und das Spannende, du hast nämlich das Wort abgehoben gesagt. Ja, genau das ist ja abgehoben. Nämlich nämlich zu glauben, dass diese 200 Euro Wohltat versus den 1000 Euro gestrichen, dass das jetzt die ganze Sache, dass das Kraut so fett macht, dass jetzt alle Leute draußen sagen, boah, danke, wir knien vor euch nieder, ihr habt es großartig gemacht. Also das ist ja abgehoben. Ja. Du hast es ja das letzte Mal genauso benannt und ich finde, das ist genau die richtige Benennung.
Ja.
Und vor allem, was passiert? Das frustriert die Menschen. Und über das sollte man halt dann schon auch reden. Wenn wir darüber reden, dass die Rechten stark gemacht werden, du hast es selber erst gesagt, indem ich ständig eben eine Mordor-Erzählung mache, ja, ich mache sie mindestens genauso stark in dem Moment, wo ich dann eben genau solche Maßnahmen genau so umsetze, genau. Wie einer zuerst verspricht, breite Schultern, und dann in Wirklichkeit sind die breiten Schultern die Schultern der Masse der Menschen im Land und eben nicht die Schultern derer, die mehr als genug haben. Apropos mehr als genug, wir haben ja eine sehr erfolgreiche Kampagne die letzten Wochen gefahren, nämlich insofern auch sehr erfolgreich, weil es ist keiner drumherum gekommen in Österreich, in der österreichischen Innenpolitik. Es haben alle sich einmal bekennen müssen, dazu oder dagegen.
Ja, so ist es.
War sehr spannend. Es geht um einen fairen Beitrag der Superreichen, wenn sie erben. Also ja, wir reden von einer, genau, von einer gerechten Erbschaftssteuer, weil jetzt aktuell ist es egal, ob ich 10 Euro erbe oder 10 Milliarden, ich zahle keine Erbschaftssteuer in Österreich. Ja. Während in den meisten OECD-Ländern, dass wir das einmal so nennen, und ja, da sind ja kommunistische Regime wie die USA dabei.
Schweiz.
Die Schweiz ist auch ein kommunistisches Regime. Oder in Bayern, hast du übrigens gewusst, in Bayern ist das sogar in der Landesverfassung. Ja. Ich finde das wunderbar.
Das ist sehr lustig, ja.
In diesen Ländern ist die Erbschaftssteuer normal. Wir hätten jetzt ein entsprechend, ich finde, sehr durchdachtes, sehr gutes Modell vorgelegt, das mit sehr hohen Freibeträgen arbeitet, damit eben das selbst erarbeitete Häusl, wie es so schön heißt, eben nicht runterfällt. Damit man auch dafür sorgt, dass eben Kleinunternehmen oder landwirtschaftliche Nutzgüter eben nicht jetzt dann über Gebühr besteuert werden. Aber diejenigen, die sehr, sehr viel Geld haben, und das sind ca. 2% der Erbschaften pro Jahr in Österreich, die würde es halt treffen. Die würden halt eben in Zukunft einen gerechten Anteil, bitteschön, keinen übertriebenen, einen gerechten Anteil eben leisten und würden dafür, naja, in Summe 1,5 bis, wenn alles gut geht, bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr, nämlich Arbeit entlasten, weil was könnte man ja auf der anderen Seite dann machen?
Naja, ich meine, das eine ist natürlich, wir haben im Augenblick ein gewisses budgetäres Problem, muss man sagen, ja, das wissen wir, ja, Krisen, zwei Krisen, die uns stark belastet haben, ja, der Beitrag, wie du schon gesagt hast, der breiten Schultern, ne, ist gar nicht so breit, wie man wieder gerne behauptet wird, also einerseits zur Konsolidierung des Budgets, aber auf der anderen Seite geht es natürlich schon darum, ja, und das ist ja quasi, das ist ein sehr unsexy Wort, Steuerstrukturreform. Steuerstrukturreform, wahnsinnig sexy, ja, das fetzt bis an.
Kannst du es nochmal bitte sagen?
Steuerstrukturreform.
Es ist großartig.
Aber es ist einfach ganz banal. Ja? In Österreich zahlen in Wirklichkeit die Arbeitnehmerinnen den größten Teil der Steuerlast.
Genau,
ja,
und die Konsumsteuern. Konsumsteuern
auf
Arbeit.
Die können ja dazu was. Ja, auch das tragen ja vor allem die Arbeitnehmerinnen. Ja, das heißt, Arbeit ist bei uns hoch besteuert in Österreich. Ja. Und gleichzeitig ist der Konsum relativ hoch belastet. Wo wir in Wirklichkeit über Jahre hindurch relativ schwach waren, ja, das ist einerseits die Frage der Besteuerung von Umweltverbrauch.
Stimmt.
Ja, das haben wir in der letzten Periode ja etwas ins rechtere Licht gerückt, danke Grüne. Ja, wir wollten immer eine soziale und ökologische Steuerreform, wo wir einerseits stärker diesen Umweltverbrauch, die Umweltzerstörung und so weiter teurer machen. CO2-Bepreisung, ja, haben wir eingeführt. Ja, dadurch ist quasi dieser ökologische Bereich im Steuersystem gestärkt worden. Gleichzeitig ist Arbeit, sind die Arbeitnehmer entlastet worden. Ökosoziale Steuerreform,
genau.
Steuersenkung der
Beiträge,
Einkommensteuer, der Lohnsteuer, ja, auch teilweise mit der kalten Progression, mit der Abschaffung der kalten Progression, ja, wo man schon darüber diskutieren muss.
Ja, aber verzetteln wir uns jetzt nicht.
Verzetteln wir uns nicht, ja, gut, aber trotzdem ist gemacht worden. Und was quasi gefehlt hat und was der nächste Schritt machen sein muss nach der Ökologisierung des Steuersystems, ist, dass wir stärker in die vermögensbezogenen Steuern reingehen. Weil da, Ralf, vollkommen richtig, wir sind quasi eine der Industrienationen mit den geringsten vermögensbezogenen Steuern weltweit.
Wenn ich die jetzt dann habe, dann heißt das, auf der anderen Seite kann ich bei der Arbeit entlasten.
Genau.
Ja,
genau.
Kann ich eben dafür sorgen, dass ich eben mehr netto vom Brutto, glaube ich, sagt man so schön, eben dann am Ende des Tages habe, dass eben jeder und jede für ihre geleistete Arbeit auch mehr in der Geldbörse haben.
Ja. Oder ich kann beispielsweise, was wir in Österreich sehr viel haben, diese sogenannten Lohnnebenkosten, die oft benannt werden, nicht? Ich sprich lieber von lohnbezogenen Abgaben, die könnte man zum Beispiel auch reduzieren.
Zum Bleistift,
und, wo ja viel gefordert wird. Und das Aufkommen, der Verlust daraus, aus einer vermögensbezogenen, aus einer ordentlichen Erbschaftssteuer zum Beispiel, gegenfinanzieren. Ja?
Großartig. Wir haben das eben, wie schon gesagt, jetzt in Form einer Petition aufgebracht. Ja. Da waren innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Unterschriften. Ja. Wir haben das in den Nationalrat gebracht, so wie wir es versprochen haben. War eine sehr spannende, eine sehr lange Diskussion für so eine dringliche.
Ja.
Es haben sich wirklich alle zu Wort gemeldet, haben sich auch dementsprechend geoutet. die SPÖ, wir hätten gerne, können aber nicht. Ja. Ja. Hm. Die ÖVP, na, das wollen wir nicht. Ja. Die Neos, ja, eh, wie immer, Hauptsache auf der Seite der Reichen. Kapitals. Also auf der Seite der Reichen, auf der Seite des Kapitals und halt immer mit Halbwahrheiten und zum Teil auch ein bisschen mit Unwahrheiten arbeitend, weil die armen, armen Reichen sind ja so arm in Österreich. Ja.
Aber sehr spannend, die FPÖ natürlich.
Okay. Und dann die FPÖ, die selbsternannte Partei der kleinen Leute, die sich hingestellt hat und gesagt hat, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich finde es nämlich schon spannend, immer diejenigen, die sich heute als Arbeiterpartei darstellen, ja, ja. Die FPÖ, die sich eben hinstellt und sagt, wir vertreten die Interessen der Menschen, der kleinen Leute, wie sie es eben selber nennen, und in Wirklichkeit vertreten sie die Interessen der reichen Erben. Und sonst von niemand anderem in diesem Land.
Aber das finde ich überhaupt, also das finde ich bei der Debatte überhaupt sehr spannend. Ja? Wenn ich mir die Diskussionen, die politischen Diskussionen der letzten Jahre anschaue, ja, in der Krise, Teuerungskrise, Corona-Krise, da hat man ja teilweise den Eindruck bekommen müssen, gerade von der extremen Rechten, von der FPÖ sehr stark gepredigt, aber schon auch von der SPÖ.
Ja, ja, da sagt, waren beide.
Hat man den Eindruck haben müssen, naja, Österreich ist verelendet, Österreich ist total arm, Österreich leidet Not und niemandem geht so schlecht.
Wir brauchen wieder Care-Pakete aus den USA.
Genau, wie in Österreich. Ja? Bei aller Krise, die wir gehabt haben, ja, bei Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, ja, wir haben zum Glück immer eine ziemlich stabile Mittelschicht gehabt. Mhm. Ja? Also, ja, es hat Probleme gegeben, aber so dieses Massenverelendungsprogramm, dieses Massenelend war natürlich nicht da, das war reine Propaganda. So, und jetzt auf einmal, kaum redet man über Erbschaftssteuer, hat man den Eindruck, ja, Österreich ist das Land der Millionäre. Hm. Österreich ist das Land, wo alle Millionen zum Vererben haben. Mhm. Ja, und jeden trifft die Erbschaftssteuer. Mhm. Ja, also irgendwann muss man sich schon überlegen, was ist jetzt Österreich? Ist Österreich ein Hort des Elends oder ist Österreich ein Hort der Millionäre und der Millionenerbschaften? Weil beides gemeinsam geht es ja nicht aus. Und es ist natürlich weder das eine noch das andere.
Und das sehr, sehr Spannende, genau in dieser Frage, du hast das nämlich gerade gesagt, ja. In dieser Frage, wo dann einfach wirklich mit Unwahrheiten herumhantiert wird, wo dann immer so getan wird, als ob das dann an jeden und eine jede in diesem Land treffen würde, da plötzlich sind sich die ÖVP, die FPÖ und die Neos
einig,
da geben wir uns die Hand, da sind wir stark miteinander im Interesse der Reichen, der Superreichen. Ja. Und wir reden da wirklich in erster Linie von Superreichen, wir reden da von Menschen, die zum Teil auch mehrere Milliarden Euro geerbt haben, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen, wen wir alle miteinander da sofort vor unserem geistigen Auge haben. Die sollen sozusagen geschont werden und die breiten Schultern, die vermeintlich breiten Schultern, sind diejenigen, die breite Masse im Land, die halt dann zahlen
soll. Was mir schon wirklich gut gefallen hat und, wie gesagt, als konstruktive Opposition, mir hat ja der Finanzminister Matterbauer sehr gut gefallen.
In dem Fall war er wirklich gut.
Leidl, führen wir doch bitte eine ernsthafte, seriöse Debatte.
Eine faktenbasierte Debatte darüber.
Und er hat das auch sehr gut ausgeführt. Und die Fakten sind ja wirklich eindeutig. Aber jetzt haben wir die Österreichische Nationalbank. Ja? Keine kommunistische Kampforganisation. Ja? Kein Teil der vierten Internationale. Die wenigsten Leute dort sind Trotzkisten und Trotzkistinnen meines Wissens. Ja? Die erheben regelmäßiger die Vermögensdaten in Österreich.
Stimmt,
ja. Und probieren das auf so seriöse Art und Weise wie möglich zu machen. Ja, weil es ist ja gar nicht so leicht, die Daten heranzuführen und sind immer sehr vorsichtig. Ja? Mhm. Da kommt ziemlich klar raus, das hast du eh erwähnt, die obersten 2%.
Ja, aber das sind diejenigen, die es erwischen würden, vielleicht.
Wo fangen denn überhaupt die Millionenvermögen an? Ja? Also die reichsten 5% in Österreich haben ein Nettovermögen von 1,2 Millionen Euro. Ja. Die reichsten 5%. Ja. Ja? Das heißt, wenn ich wirklich einen Freibetrag von 1 Million bei einer Erbschaft mache, dann da trifft es ja die schon gar nicht einmal. Das ist ein Haushalt, wo Leute wohnen, hat 1,2 Millionen. Ja. Ja? Das heißt, es sind wirklich nur die absolute Spitze, die 2%, die wirklich in die Erbschaft reinfallen. Aber was es halt auch sagt, wenn dann sagen, wie gibt es denn, dass so viel Geld zusammenkommt? Ja, weil das Vermögen in Österreich halt extrem konzentriert ist. Unten ist so gut wie nichts da. Mhm. Ja, aber ganz oben ist das Vermögen so stark konzentriert. Die obersten 5, 2, 3%, ja, die haben so viel Vermögen, dass das in Wirklichkeit dann nachher schon das Kraut, wie es so schön heißt, fett macht, wenn der gescheite Erbschaftssteuer einführt.
Das Spannende an der ganzen Geschichte, und dann sind wir wirklich am Ende der Erbschaftssteuer, Die durchschnittliche Erbschaft in Österreich, wie hoch glaubst du, ist die? Da gibt es ja leider nur Schätzungen, weil wir ja keine Steuerdaten haben. Ja. Aber wie hoch glaubst du, ist eine Durchschnittserbschaft in Österreich?
Ich weiß, wie hoch das Durchschnittnettovermögen
ist. Nein. Ich will jetzt von dir wissen, wie hoch glaubst du.
War das bei 50.000 Euro oder sowas herum?
Oder ja, bist gar nicht schlecht. Es gibt Schätzungen, die einen gehen von 20.000 bis 80.000 aus. Ja, und wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da zwischen 50.000 und 80.000 Euro.
Also weit
weg von einer Million.
Und vor allem, wirklich, liebe Häuslbauerinnen, liebe Arbeiter, Arbeiterinnen, liebe Angestellte und Angestellte, lasst euch nicht von der ÖVP, von den NEOS und der FPÖ vor den Korn spannen, für die Interessen der wirklichen Milliardenstifter, der Millionenerben und derjenigen, die wirklich das große Geld haben. Ja?
Genau.
Weil euch haben wir sicher nicht im Fokus mit der Erbschaftssteuer.
Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Wie schauen wir sonst aus? Was ist eigentlich sonst so die allgemeine Lage aktuell, Markus?
Ja, wenn wir schon bei der Steuergerechtigkeit sind, da gibt es für mich schon einen Punkt, der mich sehr gewurmt hat.
Ja. Ja.
Und gerade auch 8. März, Frauentag.
Ja, war vor kurzem, richtig.
Wir wissen, Frauen, Beschäftigung, Arbeitnehmerinnen, Frauen
arbeiten Altersarmut.
Altersarmut.
Ja, das gehört da auch dazu. Ja.
Wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der Frauen, die arbeiten, in Teilzeit arbeiten.
Genau.
Ja, das ist so. Teilzeit, und das wissen wir auch, oft nicht wirklich freiwillig.
Nein, Care-Arbeit. Einfach dieser Überhang an Care-Arbeit, der bei Frauen hängt. Ja.
Genau.
Warum auch immer, aber das ist Faktum hier in Österreich. Ja. Genau. Wir haben eine extrem ungleiche Verteilung der Care-Arbeit, also Kinder, Haushalt und. Das ist immer noch leider Gottes in unserer Gesellschaft eine sehr weiblich dominierte Geschichte.
Ungefähr 2/3 dieser Care-Arbeit, das heißt Kinderbetreuung, Einkaufen gehen, die ganze Hausarbeit und so weiter.
Pflege
zu Hause.
Pflege von Menschen im Alter dann.
Das wird von Frauen gemacht. Und 2/3 der bezahlten Arbeit, ungefähr. So, das ist so die große, die wird von den Männern erbracht.
Genau.
So. Das will man sich denken, jetzt haben wir schon mal damals das Thema gehabt, nicht ÖVP, die gegen die Teilzeit zuvor, also Lifestyle, Teilzeit, super Lifestyle, wenn der Kindergarten um 13 Uhr zusperrt und um 13 Uhr das Kind abholen muss, das ist genau der Lifestyle, den wahrscheinlich sehr viele Frauen und sehr viele Betroffene genauso haben wollen. Also eine Verhöhnung in Wirklichkeit von den Leuten, die wirklich auf Teilzeit arbeiten müssen.
Vielleicht hier kurz einhackend. Ja. Wir haben ja gerade eine Ministerin, die uns hier ausrichtet, die Menschen sollen weniger nachdenken und mehr Kinder kriegen. Mhm. Ganz großartig, finde ich. Also ehrlicherweise als Oberösterreicher schame ich mich immer ein bisschen, wann ich solche Sachen dann aus ihrem Munde höre. Ich finde das nämlich auch eine Verhöhnung, weil genau das sind eben die Situationen, über die Menschen nachdenken, bevor sie Kinder bekommen, bevor sie eben Familien gründen. Und wann diese Dinge alle nicht funktionieren, dann sagen die halt auch, dann pfeife ich drauf. Ja. Ja, so hart es klingt, aber muss man einmal in der Deutlichkeit sagen.
Gar keine Frage. Also ich war jetzt gerade in Dänemark oben, an meinem Neffe lebt dort, eine kleine Ortschaft, die haben dort in einer kleinen Ortschaft 3 Kinder gehabt.
Wunderbar, großartig. Also, Kinderbetreuung Deluxe.
So stellt man sich vor. So ungefähr. Also wirklich, die haben da den Anspruch und sagen, wir wollen, dass möglichst viel Eltern, beide Elternteile an Erwerbstätigkeit nachgehen können, einer möglichst hohen Erwerbstätigkeit, weil natürlich, so finanziert sie unser Sozialstaat, so finanziert sie später die Pension von der betroffenen Person, meistens der Frau, so finanziert sie alles Arbeitslosengeld von der Frau. Ja. Gut, aber unabhängig davon, das, was mich jetzt besonders geärgert hat, ist, weil immer wieder so, es wird dauernd davon sprechen, wir müssen sparen. Ja, müssen wir. Das Budget muss konsolidiert werden. Die Frage ist immer, ist nicht die Frage ob, sondern wie.
Na klar.
Ja, und wo gebe ich zusätzlich Geld aus und wo gebe ich es nicht aus. Ja,
wir wissen, welche Anreize schaffe ich damit? Das ist nämlich dann die große Frage. Ja, so. Genau.
Und jetzt wissen wir, wir haben nach wie vor ein bisschen Krise, wir haben nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit, relativ, die steigt dann nach wie vor. Ja, und das,
die was Spannung tut man in so einer Situation?
Eigentlich würde man denken, in so einer Situation, da schaut man, dass man das Geld in die Hand nimmt und investiert, um neue Jobs zu schaffen.
Genau.
Oder zum Beispiel auch, wenn ich drüber jammer, dass wir so viel Teilzeit haben, dass ich Anreize schaffe, dass mehr Menschen in Vollzeit gehen oder in höhere Teilzeit.
Aber was tut die Regierung?
Was macht die Regierung?
Was hat es gemacht? Sag es bitte. Sehr spannend, bitte.
Mitten in der steigenden Arbeitslosigkeit macht sie Überstundenarbeit für vollzeitbeschäftigte Männer noch attraktiver steuerpolitisch.
Ja. Bedeutet dann am Ende des Tages, wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, je mehr Überstunden geleistet werden, desto weniger zusätzliche neue Arbeitsplätze entstehen, weil es gibt jemanden, der die Überstunden leistet, diese Mehrarbeit in Form von Überstunden ableistet.
Und ich hoffe noch einen Anreiz dafür, dass die Leute mehr Überstunden arbeiten, weil sie ja weniger Steuern zahlen müssen dafür.
Schräg.
Weißt du, was das kostet?
Sag mir eine Zahl.
105 Millionen.
Ja.
Ja. Und wer profitiert davon?
Männer. Ja. Hast du jetzt gerade gesagt. Hast du mir schon gesagt, ich habe nicht einmal jetzt raten müssen. Aber es
aber
ist immer, es ist immer bei solchen Maßnahmen so,
dass Männer... Aber spannend ist ja das Ausmaß. Spannend ist das Ausmaß.
Lass mich raten, zu zwei Drittel Männer, weil zwei Drittel...
Mehr.
Mehr sogar? 80%?
Ja. 80%?
Nein!
80% von den 105 Millionen gehen an Männer. Und an welche Männer geht es? Geht es an die Hackler, an die Kleinen?
Nein, natürlich an nicht. Sondern, weil wer sind denn diejenigen, die halt dann so die richtig coolen Überstunden machen, die wirklich wichtigen Überstunden machen?
Ja, das sind schon die eh schon gut verdienen.
Ja, eben.
Ja, und das ist ja lustig, an die 10% reichsten Arbeitnehmer, ja, bestverdienendsten Arbeitnehmer, gehen 40% vom gesamten Volumen.
Moment, und das Ganze findet statt, welches Ministerium ist denn da zuständig? Bitte, sag
Finanzen was. Ist Sozialdemokratie.
Ja, und wer ist für Arbeit zuständig in dem Land?
Die Frau Corinna Schumann.
Ach.
Die Gewerkschaft.
Aber die ist ja nicht zuständig,
habe ich glaube. Die ist selten zuständig.
Die ist selten zuständig, ja.
Ja, auf jeden Fall haben wir halt gesagt gehabt, Leute, bevor wir den Schaßenarbeiter ausdehnen, ja, also die steuerliche Begünstigung von Überstunden, ja, dann tun wir doch bitte den teilzeitbeschäftigten Frauen im Sinne der Gleichstellung, der Gleichbehandlung von dem, was sie arbeiten, die Mehrstundenzuschläge genauso steuerlich begünstigen wie die Überstundenzuschläge.
Aber das wollten sie nicht, oder?
Das wollten sie nicht. Ja, dann kommen sie mit Leistung. Und dann frage ich mich, was ist das für ein Leistungsbegriff, ja, wo in Wirklichkeit die unbezahlte Arbeit, ja, die oft nicht freiwillig von den Frauen erbracht wird, ja, die ganze Care-Arbeit, die ganze Kinderbetreuung, das Einkaufen, das Kochen, die Pflege von der Mutter, vom Mann zum Beispiel, ja, wo das auf einmal keine Leistung ist, sondern Leistung ist nur das, was der Mann in seinen Job verbringt, was der Mann in seinen Job leistet, was der Mann an Überstunden bringt. Und wenn eine Frau, wenn man einer Teilzeitbeschäftigten, der Chef sagt, bleibst du bitte 2-3 Stunden mehr da oder mach ein bisschen mehr Arbeit, mehr Stunden, ja, wo dann die Frau sie checken muss, wer passt jetzt auf mein Kind auf, wer macht die Erledigung, wer holt den Schrappen vom Kindergarten ab, ja, wer schaut drauf, dass der Bub, das Mädel die Hausaufgaben macht, ja, das wird nicht, da wird der Zuschlag, der Mehrstundenzuschlag eh geringer als der Überstundenzuschlag, nicht steuerlich begünstigt. Wir nehmen zur Kenntnis, bezahlte Frauenarbeit, bezahlte Frauenmehrarbeit ist offensichtlich dem Fiskus weniger wert als bezahlte männliche Überstundenarbeit. Gleichstellungspolitik im Jahre 2026, Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Jahre 2026, Frauen, International Frauenkampftag, jo, alle sind für Gleichberechtigung, alle sind für Gleichstellung. Aber wenn es ums Gerstel geht, wenn es um die steuerliche Gleichstellung geht, na, lieber nicht.
Da sehen wir etwas, da kommt etwas. Oh, und?
Yeah, der Gong!
Aber da finde ich es ja genau richtig passend. Ich fange gleich einmal an mit einer Platte, mit einer Schallplatte. Ich habe euch heute eine wunderbare, großartige österreichische Band.
Das schaut gut aus.
Eine Frauenband.
Ja.
Wolverine. Die sind Weltklasse, hard and heavy, also richtig knackig, erdiger Rock, hart, Metal-Style. Großartige Stimme, super, also wirklich mit der vollen Attitüde, wie sie sich heute gehört, für coolen Rock aus Österreich.
Drei Akkorde, schnell und laut?
Ja, mehr als drei Akkorde, aber schnell und laut und hart. Gut. Und also wirklich, ich muss ehrlicherweise ja zugeben, die Band ist lang an mir vorbeigegangen und dann habe ich es letztes Jahr im Schlachthof einmal gesehen und es war so Wahnsinn. Ich habe nur selten eine Band gesehen, die derartig Gas geben kann auf der Bühne wie die. Hat man natürlich dann gleich ihr gesamtes Repertoire kaufen müssen, weil die haben insgesamt 3 großartige Platten bis heute herausgebracht. Eine EP im Jahr 2023 und 2 LPs, eine aus dem Jahr 2020 und diese hier aus dem Jahr 2025, Fast Lane, ist also das neueste Album. Und sie haben erst vor kurzem den Amadeus Award in der Kategorie Hard and Heavy gewonnen. Was nämlich schon ein Statement ist, in einer sehr männlich dominierten Szene hier in Österreich.
Sehr cool.
Also, großartig. Wenn ihr sie irgendwo sehen könnt, geht's hin, live, ein absolutes Erlebnis und kauft euch diese 3 Platten, beziehungsweise, streamt es euch nicht, kauft es euch. Schallplatten nur dazu, die hier ist zum Beispiel wunderschön in einer orangen Variante, also wirklich ganz, ganz großartig. und passend, glaube ich, zu dem, was wir jetzt auch gerade gesprochen
ja,
haben.
Ja, sehr spannend, ja wirklich, eine sehr coole Sache. Ja, ich habe jetzt sogar da kurz umgeschalten zu dem Amadeus, aber da habe ich so gesehen, das war wirklich eine coole Band.
Das ist wirklich cool. Sehr, ja, sehr, ja, 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 die sind schon großartig.
Ja, und ich habe auch was mitgebracht, Ralf.
Ja, ja, ich habe es ja, erst schon so
also erspäht. Ja, also, Frühling ist jetzt nicht so die Schwammelzeit. Ja, ist nicht so die Schwammelzeit, geht ja eher Richtung Sommer und Herbst rein, aber,
ist das eine Morgel?
Ja. Du hast das vollkommen richtig gehört. Das ist die sogenannte Speisemorchel. Die Speisemorchel, die kommt jetzt nämlich schon langsam. Also mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise und der, was immer wärmer wird, ruckt es auch immer weiter vorne. Aber vor, also in der Regel so bis jetzt was eher April, Mai, es kommt nämlich schon teilweise im März auch schon, wenn es wärmer wird. Das ist, wie gesagt, die Speisemorchel, ein fantastischer Speisepilz, ja, gehört zu den sogenannten Schlauchpilzen. Das heißt, der Stiel ist hohl, ja, und leicht erkennbar ist die Speisemorchel an ihrem wabenartigen Kopf, ja. Von den Farben her geht sie meistens so ins ockerfarbene, gelblich-braune, aber durchaus auch ein bisschen ins dunklere Braune hinein, ja. Diese Schlauchform und der Wabenkopf haben auch einen gewissen Nachteil. Es sammelt sich relativ viel Sand drinnen. Ja, die muss man schon recht gut putzen. Also es knirscht recht zwischen den Zähnen. Aber sonst, wir kennen alle Morgeln, ein fantastischer Speisepilz. Mhm. Einer der besten Speisepilze überhaupt. Kommt sehr oft auch in getrockneter Form in den Handel, dann einweichen. Ja, das Wasser natürlich verwenden. Es ist wunderbares, würziges Wasser. Kann man sehr gut mit Nudeln essen beispielsweise, aber auch sehr oft zu Wildgerichten oder auch zu Gerichten und Rindsbraten oder sowas wird sehr gerne eine Morchel, aber vor allem bei Wild mit gekocht, das Würzpilz, Geschmacksträger und was weiß ich was alles. Ja? Nicht zu verwechseln, das ist recht wichtig, mit der sogenannten Lorchel. Die Lorchel, die ist nämlich ziemlich giftig, ja? Um nicht zu sagen, kann sogar tödlich giftig sein. Ja? Aber da gibt es einen recht einen guten Unterscheidungspunkt, ja, Unterscheidungsmerkmal. Die Lorchel, die schaut mehr aus wie Hirn. Ja? Die hat mehr so Hirnwindungen, ja, lustigerweise, während die Morchel, die hat diese Waben. Ja? Ja. Und diese Waben, die machen sie im Prinzip einzigartig. Wo kommt sie vor? Im Augebiet klassischerweise, aber durchaus auch in Gärten, durchaus auch in Parkgebieten und tendenziell wächst sie natürlich eher bei Laubbäumen als bei Nadelbäumen. Aber wie gesagt, wenn es einmal jetzt im Frühjahr, Bärlauchbocken geht, das macht man ja gerne früher.
Nicht? Bärlauch großartig.
Oder ihr geht in ein Augebiet rein, geht mal spaziert in den Fluss, schaut ein bisschen rein, schaut ein bisschen links, schaut ein bisschen rechts, sandiger Boden, kalkhaltiger Boden, da findet ihr auch immer wieder diese wunderbare Speise. Ich werde auf jeden Fall noch schauen gehen. Ich hoffe, es wird noch was werden.
Naja.
Tja, Ralf, jetzt haben wir ein bisschen was über Gerechtigkeit gesprochen. Ja, Gerechtigkeit, auch eine Frage des Gesundheitssystems. Und da ist ja, wie sagt so schön der Rab, der Brenner beim Rab, jetzt ist schon wieder was passiert.
Ja, jetzt ist schon wieder was passiert. Und vor allem, was ich immer so schön finde, es ist schon wieder was passiert. Und es gibt eine Person, die ist nicht zuständig dafür. Was ist passiert? Am 19. Februar hat die ÖGK in ihrer Versammlung, also der Verwaltungsrat, haben beschlossen, wir müssen wieder an den Leistungen herumschrauben. Ja, ein bisschen dort, ein bisschen da, beispielsweise den 10%igen Familienzuschlag ab dem 43. Krankenstandstag kürzen, also nicht kürzen, sondern cutten, weg damit. Ja. Das war vor allem dafür gedacht, wenn jemand in einem längeren Krankenstand war und eben in der Familie, also das Familiengehalt eben ansonsten dementsprechend unter Druck geraten wäre, dass man eben durch diese 10% Aufstockung, damit eben Menschen nicht in die Armutsfalle damit tapsen. Ja, ja. Oder was ich persönlich...
Mit den Familien haben sie es ein bisschen, gell? Ja.
Oder was ich im ersten Moment, wo ich mir gedacht habe, das hat nicht jeder sofort am Radar gehabt, aber ich habe mir eigentlich gedacht, so als Vater von zwei Kindern, von zwei Teenagern, da weißt du schon, was das bedeutet, nämlich deutliche Erschwernisse bei eben Kieferkorrekturen. Auch da, teure Geschichte, wo man eingegriffen hat. Oder generell für alle anderen auch der Selbstbehalt bei sogenannten unentbehrlichen Zahnersätzen vom Bies. Also wenn ich einen Zahnersatz brauche, damit ich gescheit reden kann, damit ich essen noch kann oder. Ja. Dann waren das bis jetzt 25% und in Zukunft sind das 30% Selbstbehalt. Das hört sich im ersten Moment 5%-Punkte. Naja, aber wir haben es uns ausgerechnet bei einem Zahnersatz mit 5.000 Euro und das ist jetzt schon durchaus etwas Realistisches, sind das 250 Euro mehr, ja, was ich dann nix, zum Zahnarzt habe. Das ist nicht nichts. Was ich persönlich einfach ziemlich zart finde, ist auch zusätzliche Begutachtungstermine, die eingeführt wurden bei Langzeitkrankenständen zwischen der 63. und 67. Woche. Das trifft jetzt diejenigen, die an chronischen Krankheiten leiden. Das trifft zum Beispiel MCFS-Erkrankte. Oh. Und was das für die bedeutet, wenn die schon wieder zusätzlich, wieder extern wohin rennen müssen und begutachtet werden müssen. Und. Also das ist ja nicht nichts. Ja, auch da. Ja. Also da hat es eben eine Reihe an Maßnahmen am 19. Februar beschlossen, am 26. Februar von der Ministerin bestätigt.
Aber man hat nichts gehört davon, gell?
Und am 27. Februar später, also wir haben ja gewusst, ja, da kommt etwas. Und wir haben wirklich jeden Tag x-fach hineingeschaut in das Rechtsinformationssystem des Bundes, weil dort drinnen muss so etwas eben dann veröffentlicht werden. Und schauen. Und am 27. unsere Referentin hat sich nur so gegen 15 Uhr bei mir eben gemeldet. Das war ein Freitag und meldet sich bei mir und sagt, du, es ist bis jetzt nichts drinnen, ich würde es dann Wochenende machen. Sage ich, ja, passt, ist okay. Und am Montag drauf, das war dann der 2. März, schaut sie gleich in der Früh rein und sagt, du Ralf, Sie haben noch am 27. in der Nacht, haben Sie es noch reingestellt ins Rechtsinformationssystem, weil einzelne Maßnahmen mit 1. März bereits gültig sind. Das heißt, niemand hat etwas davon gewusst. Es hat keine OTS gegeben, also keine Presseaussendung gegeben, wo man das erklärt. Es hat auf der Webseite der ÖGK kein Statement, keine Information dazu, nichts dergleichen. Ich habe dann mehrere Tage danach von der ÖZEC, also von der österreichischen Zahnärztekammer, erfahren, dass die bis Mitte letzter Woche noch keine Informationen hatten. Also sogar 10 Tage danach, obwohl sie eben hier Abrechnungspositionen gegeben hat, die mit 1. März sich verändert haben. Ja.
Ist das jetzt eine moderne Kommunikationspolitik oder ist das jetzt?
Ich glaube, die haben alle kein Fax mehr, deswegen kriegen sie auch keine Informationen mehr.
Also, ÖGK, Österreichische Gesellschaft der Kommunikation?
Ja, offenkundig. Also man hat die Sache versucht, unter den Tisch zu kehren. So, wir haben die ganze Sache recherchiert, wir haben das aufgebracht, die Kronenzeitung hat das aufgegriffen, hat dann auch dementsprechend eben was draus gemacht. Und ein Verdacht, der sich mir aufgedrängt hat, weil was war denn am 7. März? Was war am 7. März? Am 7. März, da war etwas ganz Besonderes hier in Wien. Da haben alle wieder Andi zu ihm sagen dürfen, weil da war Parteitag der SPÖ. Ja. Und was möchte man nicht haben im Vorfeld eines Parteitags der SPÖ?
Na, wenn man Gesundheit als Schwerpunkt hat und gegen die Zweiklassenmedizin wettert, brauchst du natürlich etwas mit Garantien nicht, nämlich wenn die ÖGK gerade Leistungen kriegt.
Genau, weil bei der ÖGK sind 7,4 Millionen Menschen in diesem Land versichert. Ja. Das heißt, es trifft einen Großteil der Menschen in diesem Land. Ja. Das heißt, mein Verdacht, ich kann es natürlich nicht belegen, aber ein Schelm, wer Böses denkt, mein Verdacht, man hat die ganze Geschichte bewusst versucht, den Ball so flach wie möglich zu halten, weil man wollte eben nicht auf diesem Parteitag oder im Vorfeld dieses Parteitags eine Diskussion darüber haben, was hier passiert. Zweite Sache, und deswegen habe ich eben erst gesagt, die Frau, die nie zuständig ist, weil sie, durch ihre Unterschrift ist es ja eigentlich erst rechtlich verbindend worden. Die Ministerin hat sich aber dann hingestellt und gesagt, ich bin nicht zuständig. Formale Unzuständigkeit, das hören wir ganz, ganz oft bei ihr. Das ist eigentlich schon in der Zwischenzeit der Dauerschmäh seit über ein Jahr. Nämlich die formale Unzuständigkeit bei allem, wo es eben irgendwelche Einschnitte oder irgendwas gibt. Da gibt es immer jemand anderen, der verantwortlich ist. Es sind entweder die Grünen dran schuld.
Die Grünen.
Bei der ÖGK, ich bin nicht zuständig. In der Vergangenheit, und das finde ich, ist nämlich dann schon der Unterschied, in der Vergangenheit war es so, und ich habe mir das erst vor kurzem wieder angeschaut, wie wir angetreten sind, 2020, war gleich zu Beginn die große Frage, wie hoch ist das Minus bei der ÖGK und so weiter. Was hat unser Minister damals gemacht, der Rudi Anschober?
Das ist hergeholt, oder?
Der hat sich alle an einen Tisch geholt und hat gesagt, so, und jetzt reden wir über die Zahlen, was fehlt, was braucht man, was müssen wir machen und. Der hat sich des Problems angenommen. Was hat der Johannes Rauch gemacht in seiner Amtszeit? Er hat die Sozialversicherungen in die Verhandlungen des Finanzausgleichs geholt. Und hat gesagt, was müssen wir machen, damit ihr in Zukunft auch besser durchkommt mit dem Geld. Und hat er 1,5 Milliarden Euro auf 5 Jahre herverhandelt. Was macht die jetzige Ministerin? Ich bin nicht zuständig.
Ja, vor allem das Lustige ist ja das. Die ÖGK kürzt. Ja? Aber gleichzeitig hätte man ja eigentlich, abgesehen von den Krankenversicherungsbeiträgen, die Pensionisten zahlen, ja noch weitere Mehreinnahmen. Nämlich von fast 500 Millionen oder ungefähr 500 Millionen Euro im Jahr, die eigentlich eh den Krankenkassen gehören.
Gesundheitsreformfonds,
ja,
den wir ja da schon mal erklärt haben.
Und
anstatt, dass wir dort das Geld herausnehmen.
Das ist ja eigentlich eine kuriose Geschichte, oder? Weil das Geld gehört ja den Kassen in Wirklichkeit. Ja. Das haben sie nur zwischengepackt in diesem Reformfonds, damit da irgendwie die Gesundheitssprecher der Parteien, ja,
einen Job
Proports
haben.
In Rheins Kultur, ja, irgendwie vergeben können oder beschließen können, wofür sie das Geld gerne verwenden würden. Ja. Die Kassen sagen dann, ja, machen wir oder machen wir nicht. Also eigentlich in Wirklichkeit ist das Geld ja da. Also wenn man das schon so gemacht, ja, wir hätten es ja nicht so gemacht mit der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, aber wenn man schon so macht und eh ein Geld da ist, warum man dann eigentlich bei der ÖGK, ja, das Geld, der ÖGK das Geld wegnimmt, in einen Fonds steckt, in einen später eh kippt, aber gleichzeitig da kürzt, ist nicht ganz erklärbar, oder?
Kann das sagen, warum man es nicht so macht? Weil man ist ja nicht zuständig. Und in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Heute ein längerer Ausflug in die Welt der Gerechtigkeit und der Unzuständigkeit. Was uns das nächste Mal erwartet, who knows?
We will see.